oder gerissen, um sich damit zu verbarrikadieren. Der Protest gegen Israels Politik in Nahost hat auch in Berlin wieder zu Gewalt geführt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord eingedrungen. Die HU-Leitung hatte die Polizei um die Räumung gebeten. Yasser Speck, RBB 24.
Die Polizei hat um kurz nach 20 Uhr alle Besetzerinnen und Besetzer herausgeholt. Von allen Aktivisten wurde die Identität festgestellt und ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. In Einzelfällen auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Hörsaal sei verwüstet, so heißt es von der Polizei, es gebe Schmierereien und Sachbeschädigungen im Innern. Ein Demonstrant wurde bei der Räumung verletzt, die Polizei war mit rund 300 Einsatzkräften präsent, von ihnen wurde niemand verletzt.
Der Brandenburger Finanzminister und BSW-Landeschef Krumbach gibt sein Parteiamt ab. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin solle voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst bei einem Parteitag gewählt werden, sagte Krumbach am Abend. Er begründete seinen Schritt mit der Doppelbelastung. Als Finanzminister und Vizeministerpräsident könne er sich nicht in dem Maße um die Partei kümmern, wie es notwendig sei. Krumbach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des BSW in Brandenburg. Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Fischer, sagte, er habe Respekt vor Krumbachs Entscheidung. Die Koalition mit dem BSW sei weiter stabil. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten hatten. Neue Zusagen würden nicht erteilt. Etwa 2600 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan warten nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit noch in Pakistan auf ihre Aufnahme in Deutschland. Politiker der Union haben empört auf die noch für April geplanten Flüge reagiert. Das Auswärtige Amt hat die russische Regierung aufgefordert, wissenschaftliche Arbeit nicht weiter zu kriminalisieren. Hintergrund ist die Einstufung zweier deutscher Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. extremistisch. Betroffen sind die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Wie auf Anfrage von RBB 24 Recherche erst jetzt bekannt wurde, hatte das Auswärtige Amt am 27. März deshalb den russischen Botschafter zu einem dringenden Gespräch geladen. Infolge der Einstufung drohen Mitgliedern und Kooperationspartnern der Organisationen erhebliche Konsequenzen bis hin zu langjährigen Haftstrafen. In Istanbul haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen gefordert, den inhaftierten Oberbürgermeister der Stadt İmamoğlu freizulassen. Aufgerufen zu der Kundgebung in der türkischen Metropole hatte die größte Oppositionspartei CHP. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Zu Beginn wurde eine Erklärung des inhaftierten Oberbürgermeisters verlesen, der eigentlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Erdogan antreten soll. İmamoğlu rief aus dem Gefängnis dazu auf, im Kampf für die Demokratie nicht nachzulassen. Die türkische Gesellschaft stehe vor der Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Knechtschaft. Der Vorsitzende der CHP, Özel, griff Staatspräsident Erdogan direkt an. Dieser missbrauche die Justiz für seine eigenen Zwecke. In Sprechchören forderten Teilnehmer Erdogan auf, zurückzutreten. An der Kundgebung beteiligten sich neben Parteianhängern auch Gewerkschaften und Studierende. İmamoğlu wurde vor 4 Wochen festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Die Opposition hält das für vorgeschoben.
Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der deutsche Rekordmeister kam im Rückspiel bei Inter Mailand zwar zu einem 2:2, die Münchner hatten aber das Hinspiel im eigenen Stadion 1:2 verloren. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin am Abend beim THW Kiel mit 36:34 gewonnen. In der Basketball-Bundesliga hat sich Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn mit 102:88 durchgesetzt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute Richtung Oder und Neiße, ungestört sonnig, hier bis zu 29 Grad, nach Westen hin teils kompakte Wolken bei nur maximal 18 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 15 und in Kreuzberg 16 Grad, in Forst 15 und in Nauen 16 Grad. Morgen nach einem sonnigen Start, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, meist aber trocken. Von West nach Ost 14 bis 23 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Während bei der SPD gerade eine Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag läuft, will die CDU das ja eigentlich nicht tun. Bei den Christdemokraten soll eine eher kleine Funktionärsebene im Bund über das schwarz-rote Einigungspapier entscheiden. Bis auf Berlin. Hier hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner die CDU-Mitglieder schon eingeladen, sich detailliert zum Koalitionsvertrag zu äußern. Noch bis heute Nachmittag läuft die Befragung. Kirsten Buchmann aus unserer Berliner Landespolitik-Redaktion. Da gibt's ja sogar die Möglichkeit zu Schulnoten für den Koalitionsvertrag. Was genau wird da abgefragt?
Die Schulnoten gibt es zu einem Aspekt. Die Befragten können den ausgehandelten Koalitionsvertrag von Union und SPD mit einer Schulnote von 1, also sehr gut, bis 6 ungenügend bewerten. Insgesamt geht es laut der Berliner CDU um 12 Themen mit jeweils mehreren Antwortoptionen. Ein Beispiel ist die Frage nach der Haltung der CDU-Mitglieder zu einer schwarz-roten Koalition. Sie können da 4 mögliche Antworten anklicken, nämlich, ich zähle sie mal auf, ich begrüße eine schwarz-rote Koalition. Eine schwarz-rote Koalition ist die aktuell vernünftigste Koalitions Option, eine andere Regierungskoalition wäre mir lieber oder auch ich weiß nicht. Äußern können sich theoretisch die rund 12.500 Berliner CDU-Mitglieder außerdem zur Lockerung der Schuldenbremse, zum Infrastruktursondervermögen, zur Migrationspolitik und zur Abschaffung des Bürgergelds. Weitere Themen sind etwa der Mindestlohn sowie das Deutschland-Ticket. Die Berliner Umfrage ist anonym und wie die Antworten ausfallen werden, ist im Vorfeld daher vollkommen offen, auch anhand der bisherigen Zwischenergebnisse, ebenso wann die Abschlussergebnisse genau vorliegen sollen.
Auf Bundesebene hat es ja der CDU-Chef Friedrich Merz ganz bewusst vermieden, nach der Stimmung zu diesem Koalitionsvertrag zu fragen. Da wurde eine früher getroffene Regelung, Mitgliederentscheid zu machen, sogar nochmal geändert. Warum macht Kai Wegner das jetzt anders? Will er Merz damit einen auswischen?
Ja, also ich würde sagen, die Berliner CDU-Mitgliederumfrage kann durchaus als Seitenhieb gegen den wahrscheinlich nächsten Bundeskanzler Friedrich Merz gewertet werden. Denn die Umfrageergebnisse dürften über Berlin hinaus Beachtung finden. Und wenn es zum Koalitionsvertrag kritische Ergebnisse oder schlechte Schulnoten gibt, dann bedeutet das Gegenwind für Friedrich Merz, eben noch vor seinem Start als Bundeskanzler. Das dürfte dem Berliner CDU-Landesverband bewusst sein. Die Berliner CDU bemüht sich zugleich, die Bedeutung der Umfrage herunterzuspielen. Sie gibt sich erstaunt, dass sie überhaupt solche Wellen schlägt. Das Instrument der Umfrage habe Kai Wegner bereits vor 10 Jahren als Berlins CDU-Generalsekretär eingeführt. Es gehe darum, die Mitglieder einzubinden, 2-3 Mal im Jahr. Zu den aktuellen Zahlen rund 12.500 Mitglieder hat der Berliner CDU-Landesverband. 8.000 wurden angeschrieben, sich an der Umfrage zu beteiligen. Ein Zwischenstand, der Rücklauf lag bis gestern bei mehr als 1.000 Mitgliederantworten. Und ich bin gespannt, wie viele bis heute 16 Uhr dazukommen werden.
Aber ist auch nur symbolisch, falls da ein überwiegendes Nein kommen sollte, oder? Also hat ja keinen richtigen Durchschlag.
Genau, also wirklich Angst vor dem Berliner CDU-Umfrageergebnis braucht die Bundes-CDU nicht zu haben, denn die Ergebnisse sind, so wie der CDU-Landesverband es beschreibt, eher als Stimmungsbild zu sehen. Ausdrücklich sind sie dagegen kein Votum der Mitglieder darüber, ob sie eine schwarz-rote Koalition auf Bundesebene billigen oder nicht. Anders sieht das ja im Übrigen bei der SPD aus. Dort entscheiden seit Dienstag die bundesweit rund 360.000 Parteimitglieder über Annahme oder Ablehnung des mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrags. Und diese SPD-Mitgliederbefragung läuft noch bis zum 29. April. Ihr Ergebnis hat dann mehr Gewicht.
Genau, Ihr Ergebnis wäre bindend bei der SPD. Was hörst du von der Stimmung insgesamt an der CDU-Basis in Berlin? Weil da ging ja so ein bisschen die Kunde, dass es ja mitgliedermäßig eher eine Austrittsrichtung geht bei der CDU. Hörst du da mehr?
Also das höre ich jetzt nicht. Ich schätze, die Mitglieder hier in Berlin werden überwiegend mitgehen. In der Berliner CDU ist zwar das gesamte Spektrum an christdemokratischen Positionen vertreten, von liberaler bis konservativer. In dem Spannungsfeld zwischen Kai Wegner und Friedrich Merz dürfte der Berliner Landesverband aber weitgehend auf Wegners Linie liegen, so ist meine Einschätzung. Das angespannte Verhältnis zwischen dem Berliner CDU-Landeschef und regierende Bürgermeister Kai Wegner und dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz ist ja bekannt. Ein deutliches Beispiel, wo sie öffentlich nicht einer Meinung Meinung waren, das war ja lange die Schuldenbremse. Und während sich vor der Bundestagswahl Friedrich Merz noch dagegen aussprach, die Schuldenbremse zu reformieren, trat Kai Wegner ausdrücklich dafür ein, sie zu lockern. Das soll ja nun auch geschehen mit dem, was verabredet ist zwischen Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen. Und allein aufgrund etwa dieses Punktes würde ich durchaus mit Zustimmung rechnen.
Kirsten Buchmann sagt das aus unserer Landespolitikredaktion. Was sie von der Mitgliederbefragung der Berliner CDU hält und wie sie den Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot in Sachen Bildungspolitik einschätzt, dazu bin ich nach den nächsten Nachrichten auch mit Berlins Bildungssenatorin verabredet, Katharina Günther-Wünsch, das gegen 6.25 Uhr. 10 Minuten nach 6 ist es jetzt. Russland führt nicht nur mit Waffen einen Krieg, diesen ja gegen die Ukraine, sondern auch mit anderen Mitteln, indem es zum Beispiel Wissenschaftler praktisch zu Verbrechern erklärt. Auch deutsche Organisationen sind davon betroffen. Das Auswärtige Amt hat jetzt offiziell dagegen Protest eingelegt, denn bestimmte Einstufungen können gefährlich werden für die Betroffenen. Thorsten Mandalka aus unserer Redaktion RBB 24 Recherche.
In Moskau als extremistisch eingestuft zu werden, das ist für Osteuropa-Forscher eine ernste Angelegenheit. Genau das ist der traditionsreichen Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde passiert, einem Netzwerk von rund 1000 Wissenschaftlern. Generalsekretärin Gabriele Freitag hat davon im letzten Sommer eher zufällig aus dem Internet erfahren. Eine offizielle Mitteilung gab es nicht. Seitdem hat es bereits 2 Hackerangriffe auf die DGO gegeben.
Wir gehen davon aus, dass es sich um Hackerangriffe aus dem Umfeld russischer Dienste handelt. Das wurde uns auch von Experten so bestätigt.
Das Auswärtige Amt hat die russische Seite inzwischen aufgefordert, die Kriminalisierung wissenschaftlicher Arbeit einzustellen. Deswegen wurde Ende März auch der russische Botschafter zu einem, Zitat, dringenden Gespräch ins Ministerium gebeten. Die Folgen der Extremismus-Einstufung sind für die Wissenschaftler und ihre Kooperationspartner immens. Es drohen Haftstrafen bis zu 12 Jahren.
Ich würde auf keinen Fall jetzt in Richtung Russland, Belarus, vielleicht aber auch Kasachstan, Georgien oder in andere Länder reisen, bei denen ich damit rechnen muss, dass beispielsweise Auslieferungsabkommen oder eben eine geheimdienstliche Zusammenarbeit mit Russland stattfindet. Das ist wirklich gefährlich,
sagt die Ukraine-Forscherin Susan Worschich. Sie arbeitet an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder und ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Osteuropakunde. Auch die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, ist Mitte März in den Fokus russischer Behörden geraten. Sie wurde zwar nicht als extremistisch eingestuft, gilt aber als unerwünscht. Damit verbunden sind Geld- oder Haftstrafen bis zu 6 Jahren. Das alles, so DGAP-Direktor Thomas Kleine-Brockhoff, richtet sich vor allem nach innen und gegen die russischen Kooperationspartner.
Wir sind noch nicht gänzlich in einer völlig geschlossenen Gesellschaft, aber die Korridore werden doch sehr eng und sind schon sehr eng und sind für russische Staatsbürger noch viel enger.
Die Vorgehensweise Moskaus gegen die Wissenschaft erinnert an eine dunkle russische Zeit, meint der Osteuropa-Historiker Jan-Klaas Behrens.
Das ist im Prinzip eine Situation wie in den 30er Jahren unter Stalin oder so. Wir haben sowas 50, 60 Jahre nicht gehabt in der Osteuropa-Forschung, was wir jetzt haben. Und das muss man sich schon auch noch mal vor Augen führen.
Für deutliche Aussagen wie diese erhielt Behrens, auch er lehrt an der Viadrina in Frankfurt-Oder, Ende vergangenen Jahres eine briefliche Morddrohung. Die Urheber sind bis heute nicht ermittelt. Seine Kollegin Susan Worschech hat inzwischen sogar eine Dienstreise nach New York abgesagt. Sie befürchtet einen geheimdienstlichen Informationsaustausch der US-Amerikaner mit Russland.
Fakt ist, dass es in den letzten Wochen durchaus Fälle gab von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in den USA für kurze oder längere Zeit bei der Ein- oder Ausreise festgesetzt wurden.
So etwas, sagt Dr. Worschech, brauche sie im Moment nicht.
RBB24-Reporter Thorsten Mandalka war das zu einem neuen Fall von hybrider Kriegsführung Russlands.
RBB24 Inforadio Sport.
14 Minuten nach 6. Sie sind gut gewesen und sie haben auch ihre Chancen gehabt, aber gut reicht in der Champions League halt nicht. Für die Bayern von in München ist im Viertelfinale Endstation. Das 2:2 der Münchner bei Inter Mailand hat eben nicht gereicht fürs Weiterkommen. Michael Küster.
Aus, Schluss, vorbei. Weggeweht von den Mailänder Orkanböen und vor allem von den beiden Gegentreffern innerhalb von 3 Minuten. Das Finale daheim ist ausgeträumt. Kapitän Thomas Müller.
Ich habe meine eigene Analyse eigentlich schon relativ schnell gemacht. Ich hatte das Gefühl, wir haben alles gegeben und vom Ergebnis hat es nicht gereicht. Kann man Carlo Ancelotti zitieren, der hat uns mal was Wichtiges und was Richtiges gesagt. You can control everything, but not the result.
Es bleibt wohl mal wieder nur die Meisterschaft. Wobei man sagen muss, auch die ist aktuell noch nicht in München. Und wer weiß, wo der deutsche Rekordmeister tatsächlich stehen würde, wären Musiala, Neuer, Upamecano oder Davis in Mailand mit dabei gewesen. Sportvorstand Max Eberl will die lange Verletztenliste aber trotzdem nicht als Ausrede hernehmen.
Wenn es immer enger wird und das Feld der Mannschaften natürlich jetzt auf Niveau Augenhöhe ist, dann ist natürlich von Vorteil, wenn du deinen Top-Kader zur Verfügung hast. Wir haben die Verletzten, da haben wir aber nie drüber geredet, aber das ist halt auch eine Kleinigkeit, ist auch ein Teil der Wahrheit, dass wenn du dann so auf Augenhöhe spielst, dann am liebsten halt mit allem.
Großartig ändern will Eberl den Kader zur kommenden Saison nicht, sagt er. Der Fokus liegt trotz aller Enttäuschung über das Ausscheiden in der Champions League jetzt auf der allerletzten Titelchance der Meisterschaft.
Wir können jetzt ein Stück weit auch enttäuscht sein, können trotzdem auch erhobenen Hauptes hier rausgehen und müssen das Positive mitnehmen und müssen in 50 plus x Stunden wieder parat sein, um die deutsche Meisterschaft wenigstens einzutüten.
Die silberne Schale soll also endlich wieder in München einen Mietvertrag unterschreiben. Aber wenn auch das nicht klappen sollte, man möchte sich kaum ausmalen, was dann an der Isar los wäre.
Enttäuschung erstmal über das eine aus gestern bei den Bayern. Weiter mit Handball, denn die Füchse Berlin träumen weiter von der ersten deutschen Meisterschaft. Gestern Abend haben sie die schwerste der noch verbliebenen Hürden überwunden und bei Rekordmeister THW Kiel gewonnen. 36:34. Aus Kiel, Rudi Dautwitz.
Mit der Niederlage verabschiedet sich der THW Kiel endgültig aus dem Kampf um die deutsche Meisterschaft und die Füchse Berlin sind aktuell auch einfach etwas besser. Und das liegt nicht ausschließlich daran, dass der THW nur 72 Stunden Zeit hatte, um sich nach dem Pokalsieg auf das Duell mit den Berlinern vorzubereiten. Die Füchse verdienten sich mit ihrem variablen Spiel die 18:14 Pausenführung. Doch Kiels Qualitäten, der große Einsatz und die hervorragende Moral sorgten dafür, dass es nach dem Wechsel noch einmal spannend wurde. 5 Minuten vor dem Ende lagen die Berliner nur noch mit einem Tor vorne. Die Wende war möglich, doch Wienzek, Pekeler und Duvniak konnten gleich 3 klare Chancen nicht nutzen. Und so besiegte der Spitzenreiter aus Berlin den THW Kiel mit 36:34.
Und mit diesem Sieg haben die Berliner ihre Tabellenführung gefestigt. Schon Sonntag ist dann das nächste Spiel. Verfolger Hannover kommt zu den Füchsen. Das RBB-Fernsehen überträgt die Partie live ab 15 Uhr. Und damit der Blick aufs Wetter in Brandenburg und Berlin. Am wärmsten wird's heute im Süden Brandenburgs, da vielleicht sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Im Moment ist es auch schon sehr warm, 16 Grad zum Beispiel in Adlershof, genau wie in Marzahn. Wenn wir auf Berlin gucken, Brandenburg habe ich so eine Auswahl zwischen 12 Grad Frankfurt oder 14 Grad in Grünow bei Prenzlau. Viel, viel Sonne heute, kein Regen, der könnte erst morgen kommen, da wird es dann auch leicht kühler.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Nach wie vor Vorsicht auf der B102 Luckau Richtung Jüterbock. Zwischen Waltersdorf und Reinsdorf liegt ein Ast auf der Fahrbahn der B102. Stadtverkehr Berlin, Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße beginnen am Morgen Bauarbeiten an Stromleitungen. Bis Ende Juni ist die Fahrbahn stadtauswärts hinter der Minna-Todenhagen-Straße auf 2 Fahrstreifen verengt. Friedrichsfelde, Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Rummelsburg, Nöldnerstraße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
6:19 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Die Polizei hat den besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Uni gestern Abend schnell geräumt. Debattieren mit den knapp 100 Besetzern über Israels Nahostpolitik, über die Ausweisung früherer Protestierer, davon hat die Unileitung Abstand genommen. Es wurde viel Inventar demoliert. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden die etwa 100 Menschen aus dem Gebäude geführt und ihre Personalien festgestellt. Es würden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingeleitet. Die pro-palästinensischen Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf dem Campusgelände Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Die Polizei musste sich nach eigenen Angaben mit Gewalt Zutritt verschaffen. Der Saal sei verwüstet worden, Sitzbänke seien aus der Verankerung gerissen und Wände beschmiert worden. Etwa 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten hatten. Neue Zusagen würden nicht erteilt. Etwa 2600 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan warten nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit noch in Pakistan auf ihre Aufnahme in Deutschland. Politiker der Union haben empört auf die noch für April geplanten Flüge reagiert. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister und Vizeministerpräsident Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Dem RBB sagte er, dass ihm die Doppelbelastung durch das Minister- und Parteiamt zu groß geworden sei.
Wir sind eine sehr junge Partei, wir sind im Aufbau. Das erfordert die volle Kraft und als Minister und Parteivorsitzender, das ist einfach ein bisschen viel für mich, das schaffe ich einfach nicht.
Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach, BSW. Die Berliner CDU-Mitglieder können noch bis heute Nachmittag Stellung zum Koalitionsvertrag mit der SPD auf Bundesebene nehmen. Die Mitgliederbefragung läuft seit einer Woche. Dabei wird die Meinung zu 12 Punkten abgefragt. Zum Beispiel geht es um die Lockerung der Schuldenbremse, die Änderungen beim Bürgergeld und die Verschärfung der Migrationspolitik. Wann Ergebnisse mitgeteilt werden, ist nicht bekannt. Die Berliner CDU ist der einzige Landesverband, der seine Mitglieder befragt. Die Ergebnisse sind nicht bindend. Ob der Koalitionsvertrag mit der SPD angenommen wird, entscheidet ein kleiner Parteitag der Bundes-CDU am 28. April. Die Bundeswehr hat 2024 deutlich mehr Bewerbungen erhalten als im Jahr davor. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und verweist auf Zahlen des Personalamtes der Bundeswehr in Köln. Demnach haben sich im vergangenen Jahr mehr als 52.000 Menschen bei der Bundeswehr beworben. Das waren fast 9.000 mehr als im Jahr 2023. Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt die US-Regierung in Washington. Grund sind die von Präsident Trump eingeführten Sonderzölle auf alle Importe in die USA. Der Präsident habe damit seine Kompetenzen überschritten, hieß es. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress. Aus Los Angeles, Neil Stumps.
Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, nannte die Zölle die größte Steuererhöhung in der neueren amerikanischen Geschichte und richtete einen Appell an den Kongress in Washington, der solle endlich seinen Job machen. Wäre Kalifornien ein eigenes Land, würde es zu den wirtschaftlich stärksten der Welt gehören. Hier haben große und wertvolle Tech-Firmen wie Google, Apple oder Meta ihren Hauptsitz. Dazu exportiert Kalifornien auch Agrargüter in die ganze Welt. Mexiko, Kanada und das von den Zöllen besonders betroffene China sind die drei wichtigsten Handelspartner des Bundesstaates.
Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der deutsche Rekordmeister kam im Rückspiel bei Inter Mailand zwar zu einem 2:2, die Münchner hatten aber das Hinspiel im eigenen Stadion 1:2 verloren. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin am Abend beim THW Kiel mit 36:34 gewonnen. In der Basketball-Bundesliga hat sich Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn mit 102:88 durchgesetzt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute Richtung Oder und Neiße ungestört sonnig, hier bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken bei nur maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 15 und in Kreuzberg 16 Grad, in Nauen ebenfalls 16 und in Forst in der Lausitz 15 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber auch trocken, von West nach Ost 14 bis 23 Grad morgen. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Aufregung gestern an der Berliner Humboldt-Universität. Es gab heftige Aktionen für die Palästinenser im Nahen Osten. Am Nachmittag hatte eine große Gruppe, knapp 100 Studierende, heißt es, einen Hörsaal besetzt, Campus Nord der Humboldt-Uni, und darin auch randaliert. So hat es ein Polizeisprecher dem RBB berichtet.
Gegen 14 Uhr drangen rund 100 Personen nach bisheriger Feststellung in den Saal hier des Campus Nord der Humboldt-Universität. Der Saal ist verbarrikadiert worden. Wir mussten uns mit Gewalt Zutritt zum Saal verschaffen. Die Personen wurden aus dem Saal herausgeführt. Nach jetziger Feststellung werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit rund 100 Personen auch überprüfen. Wir werden gegen alle Personen entsprechende Strafvermittlungsverfahren einleiten, wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches. Der Saal an sich ist, wenn man es umschreiben möchte, verwüstet worden. Die Wände wurden mit Parolen beschmiert. Es wurden einzelne Behältnisse geöffnet und aufgebrochen, sodass wir hier tatsächlich auch Sachbeschädigung feststellen mussten.
Martin Hallweg hat das so geschildert, der Polizeisprecher. Die Initiatoren haben das Ganze eine, Zitat, Solidaritätsaktion genannt. Für 4 frühere Demonstranten, die mit anderen im vergangenen Jahr an der Freien Universität protestiert hatten. Diese 4 kommen aus Irland, Polen und den USA und sollen aus Deutschland ausgewiesen werden, weil sie Uni-Beschäftigte mit Äxten und Knüppeln bedroht haben sollen. Soweit ging es gestern an der HU nicht, aber wegen der Randale war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Die meisten Besetzer hätten bei der Räumung keinen Widerstand geleistet, sagte Polizeisprecher Martin Hallweg weiter. Einen Zusammenstoß hat es aber wohl gegeben.
Im Rahmen der Überprüfungsmaßnahmen ist es zumindest in einem Fall auch zu einem Angriff auf Einsatzkräfte gekommen. Im weiteren Verlauf dann auch zu Widerstandshandlungen. Die Person klagte im Anschluss über Schmerzen. Wir haben der Person einen Rettungswagen gerufen. Der ist mit diesen Rettungskräften dann auch in ein Krankenhaus gebracht worden.
Das sagte Polizeisprecher Martin Hallweg zur Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Uni gestern. Kurz nach 20 Uhr war dann alles vorbei. Julia von Blumenthal, die HU-Präsidentin, ist dazu hier im Gespräch. Kurz nach 7, also in einer guten halben Stunde. Jetzt, 3 Minuten vor 6:30, haben wir Katharina Günther-Wünsch am Telefon, Berlins Bildungssenatorin von der CDU. Einen schönen guten Morgen, Frau Günther-Wünsch. Hallo, Frau Günther-Wünsch, es ist eine sehr... Können Sie mich...
Guten Morgen,
ja,
hören Sie mich?
Ja, jetzt höre ich Sie. Eben waren Sie abgerissen, aber nicht bewegen, dann könnte unsere Telefonleitung halten. Frau Günther-Wünsch, wir sind eigentlich verabredet, werden das gleich auch tun, um über Bildungspolitik im neuen Koalitionsvertrag zu sprechen. Aber Sie haben es ja eben auch gehört und mitbekommen, die Humboldt-Uni ist ja gestern Abend wieder besetzt worden, dann schnell geräumt worden. Pro-palästinensische Aktivisten, die da randaliert hatten. Wie beurteilen Sie das, diese Besetzung, schnelle Räumung, diese Debatten, die sich immer wieder auch gewaltsam in Berlin in Unis abspielen?
Grundsätzlich gilt, unsere Universitäten sind kein rechtsfreier Raum. Das hat auch die zuständige Senatorin immer wieder gesagt. Und wenn Straftaten und Rechtsbrüche begangen werden, dann hat die Polizei dementsprechend zu handeln. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen.
Und Sie hätten auch so gehandelt, schnell räumen lassen?
Selbstverständlich. Wir sehen ja, dass es eben nicht um einen konstruktiven Austausch geht, sondern tatsächlich um Vandalismus und um Straftaten. Und die sind auch an unseren Universitäten nicht zu dulden.
Zum Koalitionsvertrag und der Bildung, was ja unser eigentliches Thema ist, da fällt schon auf, dass es jetzt kein extra Bildungsministerium mehr gibt in der neuen schwarz-roten Koalition auf Bundesebene. Da wandert die Bildung mit ins Familienressort, damit auch zur CDU. Ist das nicht so ein bisschen eine Degradierung des Themas?
Ganz im Gegenteil. Bildung war ja bisher nie alleine, in der Vergangenheit bei Forschung, jetzt zukünftig bei Familie. Und wir sehen das in Berlin. Auch ich verantworte hier eine Verwaltung, die Bildung, Familie und Jugend beinhaltet. Zukünftig wird das adäquat auch auf Bundesebene abgebildet sein. Das liegt wirklich in der Natur der Sache. Wir haben von der frühkindlichen Bildung bis zum letzten Übergang in die berufsbildenden Maßnahmen dann alles in einem Strang, in einem Ministerium. Ich halte das für eine sehr richtige Entscheidung.
Weil Sie es selbst ansprechen, dass Sie diese Aufteilung, diesen Ressortzuschnitt ja selber kennen aus Ihrer Praxis. Warum haben Sie sich eigentlich so schnell selbst rausgenommen, aus dieser Debatte in die Bundespolitik zu wechseln?
Ja, wissen Sie, das ist nur anständig und seriös auch den Berlinerinnen und Berlinern gegenüber. Wir haben hier viele Aufgaben noch vor der Brust. Wir haben hier einige Themen, die uns sehr bewegen, die auch ein Anpacken und eine Lösung brauchen in den Bereichen Bildung, Jugend und Familie. Und ich sage ganz klar, ich stehe dafür zur Verfügung. Ich bin auf jeden Fall bis 2026 dafür auch gewählt. Und das werde ich dementsprechend auch umsetzen. Deswegen war es mir wichtig, das auch klarzustellen.
Nun bleibt viel in der Bildung weiter Ländersache. Aber es gibt Berührungspunkte, zum Beispiel beim Programm Startchancen. Bund und Land finanzieren darin ja gemeinsam Hilfen für Schulen, die mehr Unterstützung brauchen in Brennpunkten. Das Programm ist in Berlin auch schon angelaufen. Gibt es da eigentlich bald eine erste Bilanz dazu? Wie viele Effekte, wie viele Schulen?
Also es wird eine Bilanz dazu geben, noch nicht in diesem Jahr, aber höchstwahrscheinlich zum kommenden Schuljahr.
Günther Wünsch, ganz kurz, es klackert gerade, vielleicht setzen Sie nochmal neu an. Unsere Leitung war gerade sehr schlecht, aber versuchen Sie es nochmal, vielleicht geht es jetzt besser.
Hören Sie mich jetzt?
Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Also, wie sieht's aus mit den Startchancen?
Dieses Jahr wird es noch keine Evaluation geben der Maßnahmen, aber definitiv im Jahr 2026. Wir wissen ja, dass unsere Startchancenschulen auch erst Ende letzten Kalenderjahres starten konnten mit den Maßnahmen, weil die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sehr spät gekommen ist. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Wir haben in Berlin das Leseband. Wir werden zum kommenden Schuljahr ein Rechenband einführen, dass wir da deutliche Verbesserungen, insbesondere in den Bereichen der Basiskompetenzen sehen, was ja auch das erklärte Ziel des Startchancenprogramms ist.
Und was heißt das Rechenband? Heißt das Programme, die aufeinander aufbauen?
Tatsächlich ähnlich wie beim Leseband. Wir wollen tägliche Förderzeiten zur Stärkung der mathematischen Basiskompetenzen einbauen. Das heißt, wir orientieren uns selbstverständlich am Rahmenlehrplan, aber wollen sehr individuell auf die unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen der Schüler dabei eingehen.
Und für dieses Startchancenprogramm kommt ja das Bundesgeld nur, wenn es vom Land zur Hälfte genauso finanziert wird. Also sie teilen sich ja die Kosten 50-50. Und wenn man sieht, dass Berlin so wahnsinnig sparen muss, bleibt es beim Anteil im Landeshaushalt auch für 26-27? Können Sie das garantieren?
Das kann und das muss ich sogar garantieren, denn Sie haben es gesagt, wenn wir unseren Anteil nicht erfüllen, kommt das Geld vom Bund auch nicht mehr. Deswegen werden wir das selbstverständlich gewährleisten. Und wir haben ja auch gute Programme. Bonusprogramm, Berlin Challenge, Verfügungsfonds, das sind alles Programme, die Schulsozialarbeit, die damit reinfließen und gemeinsam mit dem Startchancenprogramm jetzt auch verknüpft werden.
Frau Günther Wünsch, Sie sind ja CDU-Politikerin und in Berlin daher auch nach Ihrer Meinung zum Koalitionsvertrag insgesamt gefragt, dass Berlin das jetzt tut, so eine Mitgliederbefragung, wo Friedrich Merz im Bund das ja wohlweislich vermieden hat, die CDU-Basis über diesen Vertrag mitentscheiden zu lassen. Ja, dass Berlin jetzt nach der Meinung fragt, könnte man schon ein Affront nennen. Wie nennen Sie es?
Auf gar keinen Fall ein Affront. Das ist geübte Praxis im Berliner Landesverband, zu großen Themen unsere Mitglieder zu befragen. Es ist geübte Praxis, da wirklich eine breite Beteiligung herzustellen. Das hat der Landesverband jetzt auch wieder beim Thema Koalitionsvertrag gemacht, sodass es kein Affront ist, sondern weiterführend dessen, was die Berliner CDU-Mitglieder schon seit vielen Jahren kennen.
Die Berliner CDU-Mitglieder können ja nun Schulnoten noch bis heute Nachmittag 16 Uhr vergeben für den Koalitionsvertrag. Wie würden da Ihre ausfallen?
Ich sage ganz klar, dass der Koalitionsvertrag wieder den Fokus auf das legt, was die breite Bürgerschaft, was die meisten Bürger in diesem Land bewegt. Ich halte da die wesentlichen Punkte auch für die CDU repräsentiert. Selbstverständlich freue ich mich auch über Punkte, die im Familien- und im Bildungsbereich drin stehen, sodass ich überzeugt davon bin, dass dieser Koalitionsvertrag eine Wende für Deutschland bringen wird.
Wir haben allerdings von einer kleineren oder mittleren Austrittswelle bei der Berliner CDU gehört. Wie nehmen Sie im Moment die Stimmung unter den Mitgliedern wahr?
Die Gespräche, die ich führe, die sind weitestgehend sehr positiv gestimmt und selbstverständlich. Wir haben das auch bei Landeskoalitionsverträgen. Es ist immer die größtmögliche Summe aller Kompromisse zwischen zwei, teilweise auch drei Partnern, die da getroffen werden. Und natürlich gibt es immer einzelne Akteure, die nicht mit allem konform gehen. Aber auch hier in Berlin nehme ich wahr, dass dieser Koalitionsvertrag von breiten Seiten unterstützt wird.
Das sagt Katharina Günther Wünsch. Sie ist Bildungssenatorin von der CDU in Berlin. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Themen abhandeln können. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Günther Wünsch.
Vielen Dank.
4 Minuten nach 6:30 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
So, einmal kurz durchatmen und dann zu dem Thema, was uns ja jetzt die ganzen letzten Tage, quasi schon Wochen beschäftigt. Ist das nur ein Zollstreit oder muss man doch schon von einer Art Krieg im Zoll sprechen? Würde ich jetzt ein bisschen zurückstellen. Ich finde immer noch, dass man von Streit reden soll, aber es gibt andere, die das anders sehen. Denn die Marktabschottung, was uns da jeden Tag aus den USA erreicht, das ist ziemlich heftig. Einigkeit herrscht, dass das gut, nicht gut ist für die deutsche Wirtschaft. Jetzt gibt's aktuelle Berechnungen. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion, erstmal ganz schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen ebenfalls, Angela.
Ja, was kosten denn gerade Deutschland die US-Zölle? Was weiß man da schon? Welche Zahlen kennen wir?
Ja, sie kosten auf jeden Fall Wohlstand. Wie viel Wohlstand? Da liegen die Ökonomen natürlich weit auseinander. Es ist ja noch sehr unklar, für welche Waren gelten nun welche Zölle jetzt und wie sieht's dann nach der Zollpause im Sommer möglicherweise aus? Da gibt's ja täglich neue Nachrichten. Entsprechend breit ist dann natürlich die Spanne, wenn's um den Schaden für die deutsche Wirtschaft geht. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, das kommt mit seinem Rechenmodell auf etwa 13 Milliarden Euro, berichtet das Handelsblatt. Das Institut der deutschen Wirtschaft, also das IW in Köln, das rechnet hingegen für die vier Amtsjahre des gegenwärtigen US-Präsidenten insgesamt bis zu 290 Milliarden Euro Schaden zusammen. In jedem Fall steht also milliardenschwere Wertschöpfung auf der Kippe.
Und wie wichtig sind die USA für die deutsche Wirtschaft?
Also nimmt man nur die deutschen Exporte ins Ausland, dann liegen die USA als Markt ganz klar vorn. Nimmt man dann aber auch in den Blick, was importiert eigentlich die deutsche Wirtschaft, verarbeitet es vielleicht in einem eigenen Produkt weiter und exportiert das dann, dann sieht die Welt doch ganz anders aus. Also betrachtet man die Warenströme, was geht rein an Wirtschaftskraft nach Deutschland und was geht als Wirtschaftskraft wieder in den Export in dieses Land. Also der Punkt Globalisierung, dann liegt China ganz klar vorn.
Und wie viel Hoffnung liegt auf dem Handelspartner, der nach China und den USA folgt?
Ja, das sind die kleinen Niederlande, etwa so viele Einwohner, wie das Bundesland NRW hat, also 16, 17 Millionen. Da exportieren wir viel, was dann über niederländische Häfen in alle Welt geht. Und wir importieren viel über diese Häfen, etwa Gas und Öl. Und das zeigt das Problem der Aussagekraft solcher Zahlen. Die Niederlande als Zielmarkt, die haben natürlich nicht auch nur annähernd das Gewicht wie China oder die USA. Und man muss dazu auch sagen, etwa 2/3 des deutschen Außenhandels, den machen wir innerhalb von Europa.
Also Europa eigentlich noch viel wichtiger. Überbewerten wir damit das Zollthema Richtung USA?
Also das nun nicht, aber es geht um rund 1% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Allein die Ankündigung von Zöllen hat weite Teile der Weltwirtschaft in einen Schockzustand versetzt. Und an einer der wirtschaftlichen Kreuzungslinien von USA und China, da sitzt natürlich die deutsche Wirtschaft tief verwurzelt in die Globalisierung. Die Frage ist auch, wohin exportiert eigentlich China, wenn nicht mehr so stark in die USA? Und da erwarten Ökonomen, dass es doch ziemlich hohen Preisdruck überall dort geben wird, wo deutsche und chinesische Unternehmen direkt miteinander konkurrieren. Das muss nun nicht unbedingt Nachteil sein, denn mehr Konkurrenz führt eben auch zu mehr Wettbewerbsfähigkeit.
Johannes Frevel sagt das aus unserer Wirtschaftsredaktion und wir sprechen darüber auch mit dem Chefökonomen der WTO, der Welthandelsorganisation, wo da Chancen und vor allen Dingen eben auch Risiken liegen, auch für Deutschland. Das Gespräch hier in gut 10 Minuten nach den nächsten Nachrichten. Der Chefökonom, der heißt Ralf Osser.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau Behinderungen nach einem Unfall auf der östlichen A10. B101 Bad Liebenwerder Richtung Trebbin zwischen Langen-Naundorf und Wiederau hat es einen Wildunfall gegeben. Stadtverkehr Berlin, Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße beginnen am Morgen Bauarbeiten an Stromleitungen. Bis Ende Juni ist die Fahrbahn stadtauswärts hinter der Minna-Todenhagen-Straße auf 2 Spuren verengt. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Wilmersdorf, die Hildegardstraße zwischen Bundesallee und Liefländische Straße, Sperrung wegen eines Kraneinsatzes bis 20 Uhr. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Und damit wird es 6.40 Uhr. Guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Aus Solidarität mit Leuten, die abgeschoben werden sollen, weil sie gewaltsam protestiert haben, einen Hörsaal demolieren, sich verschanzen in einem Uni-Gebäude. Da wollte sich die Leitung der Humboldt-Uni nicht auf Debatten einlassen, hat schnell um Räumung gebeten. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden die etwa 100 Menschen aus dem Gebäude geführt und ihre Personalien festgestellt. Es würden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingeleitet. Die pro-palästinensischen Aktivisten waren am Nachmittag in den Hörsaal auf dem Campusgelände Nord in Berlin-Mitte eingedrungen. Die Polizei musste sich nach eigenen Angaben mit Gewalt Zutritt verschaffen. Der Saal sei verwüstet worden, Sitzbänke seien aus der Verankerung gerissen und Wände beschmiert worden. Etwa 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Juliana Koch, RBB 24.
Als Grund für seinen Rücktritt nannte Krumbach gegenüber RBB 24 Brandenburg aktuell die hohe Arbeitsbelastung. Das Amt des Finanzministers und der Aufbau der noch jungen Partei erfordere volle Kraft. Das schaffe er nicht. Im Spätsommer oder Herbst soll es einen Parteitag des BSW geben und dann werde er sein Amt zur Verfügung stellen. Seit Gründung des Landesverbandes im Mai vergangenen Jahres ist Krumbach Landeschef des BSW in Brandenburg. Bei der Landtagswahl im September wurde sie drittstärkste Kraft. In der Koalition mit der SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke übernahm Krumbach das Amt des Finanzministers und des stellvertretenden Ministerpräsidenten.
6.42 Uhr gleich, eine RBB 24 Inforadio Verkehrsservice Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Briesen und Fürstenwalde Ost eine ungesicherte Unfallstelle. Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz auf der A12 zwischen Briesen und Fürstenwalde Ost Richtung Berlin. Ein Unfall. In Berlin ist ein Großteil der Wohnungen für Durchschnittsverdiener zu teuer. Das zeigt der neue Wohnraumbedarfsbericht des Senats. Demnach können sich Wohnungssuchende mit durchschnittlichem Gehalt bei einer Neuvermietung nur etwa jede vierte angebotene Wohnung leisten. Für Haushalte, die über 60% des mittleren monatlichen Nettoeinkommens verfügen, ist es sogar nur jede 20. Das mittlere monatliche Haushaltsnettoeinkommen beträgt rund 2.500 Euro. Dem Bericht zufolge gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Bestandsmietern und Wohnungssuchenden. Demnach mussten Neumieter fast doppelt so viel pro Quadratmeter zahlen wie Mieter mit bestehenden Verträgen. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghaninnen und Afghanen an Bord ist am Abend am Flughafen Leipzig-Halle gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die bereits eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten hatten. Neue Zusagen würden nicht erteilt. Etwa 2600 besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan warten nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit noch in Pakistan auf ihre Aufnahme in Deutschland. Politiker der Union haben empört auf die noch für April geplanten Flüge reagiert. Das Auswärtige Amt hat die russische Regierung aufgefordert, wissenschaftliche Arbeit nicht weiter zu kriminalisieren. Hintergrund ist die Einstufung zweier deutscher Wissenschaftsorganisationen als unerwünscht bzw. extremistisch. Betroffen sind die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Deutsche Gesellschaft DGO für Osteuropakunde. Thorsten Mandalka, RBB 24 Recherche.
Wie auf Anfrage von RBB 24 Recherche erst jetzt bekannt wurde, hatte das Auswärtige Amt am 27. März den russischen Botschafter zu einem dringenden Gespräch ins Ministerium geladen. Die Einstufung der DGO als extremistisch hat besonders schwerwiegende Folgen für die wissenschaftliche Arbeit der traditionsreichen Forschungsgesellschaft. Mitgliedern und Kooperationspartnern der DGO drohen Haftstrafen von bis zu 12 Jahren. In den vergangenen Monaten kam es zu Hackerangriffen auf die DGO, die nach Aussagen von Experten aus dem Umfeld russischer Dienste kamen.
Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Der deutsche Rekordmeister kam im Rückspiel bei Inter Mailand zwar zu einem 2:2, die Münchner hatten aber das Hinspiel im eigenen Stadion 1:2 verloren. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin am Abend beim THW Kiel mit 36:34 gewonnen und in der Basketball-Bundesliga hat sich Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn mit 102:88 durchgesetzt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Richtung Oder und Neiße sonnig mit bis zu 29 Grad. Nach Westen hin teils kompakte Wolken und maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 11 und in Marzahn 15 Grad, in Pritzwalk 11 und in Rüdersdorf 15. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber auch trocken. Von West nach Ost morgen 14 bis 23 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Die Handelspolitik der USA sorgt ja weltweit für Chaos auf den Märkten und an den Börsen. Ein wildes Zoll hin und her statt wohl austariertem Regelwerk. Die WTO, die Welthandelsorganisation, soll eigentlich Garant von freiem und fairem Handel sein. Bei allen Problemen, auch vorher schon bei der WTO mit einem US-Präsidenten Trump, stößt die Organisation noch deutlicher an ihre Grenzen. Über die Frage, ob der freie Welthandel am Ende ist, habe ich mit dem Chefökonomen der WTO gesprochen, Ralf Osser. Und wir haben erstmal auf die Zahlen geguckt des neuen WTO-Reports. Demnach schrumpft nämlich der globale Handel in diesem Jahr um 0,2%, also nur ganz leicht. Für die USA sagt die WTO aber einen Rückgang um 12,6% voraus, also ein dicker Crash. Auswirkungen von Trumps Zollpolitik, Herr Osser?
Ja, zunächst einmal ist es richtig, der Weltgüterhandel wird dieses Jahr laut unserer Prognose um 0,2% fallen. Was sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht nach so viel anhört, es ist aber wichtig zu verstehen, dass es ungefähr 3 Prozentpunkte weniger ist, als wir gehabt hätten, wären diese Zölle jetzt eben nicht da gewesen. Und die Zahl, die Sie eben genannt haben, 12,6%, das ist für Nordamerika insgesamt, nicht nur für die USA. Der amerikanische Handel, also der US-Handel, wird wahrscheinlich sogar noch stärker einbrechen.
Das heißt, Donald Trump schneidet sich Ihrer Voraussicht nach mit seiner Zollpolitik massiv ins eigene Fleisch und in das der US-Bürger.
Wir gehen davon aus, dass Nordamerika insgesamt, also nicht nur die USA, 1,6 Prozentpunkte am BIP-Wachstum verliert, jetzt durch die Handelspolitik. Also eine besonders wirtschaftsfreundliche Idee ist es zumindest kurzfristig nicht.
Und wie steht China in all dem da? Die haben ja eine andere Politik als die meisten anderen Länder. Sie fahren harte Gegenzölle gegen Donald Trump. Profitieren sie am Ende?
Ja, profitieren würde ich nicht sagen. Es ist natürlich so, dass Handelskonflikte, Handelskriege am Ende keine Gewinner kennen. Ich denke, der große Unterschied zwischen China und den USA ist, dass China eben nur in Anführungsstrichen diese extrem hohen Zölle jetzt auf die USA erhebt. Die USA aber insgesamt ihre Zölle erhöht haben. Es gibt ja nicht nur die extrem hohen Zölle gegen China, sondern auch 10% Zölle gegen alle, 25% auf Autos, Stahl und Aluminium und so weiter, sodass China da jetzt unterm Strich im Moment noch etwas besser wegkommt.
Könnte das insgesamt auch für ganz neue Bündnisse sorgen? Zum Beispiel Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, die berichtet schon darüber, dass es massenweise Anfragen an die EU gibt, sich besser auszutauschen beim Handel, sich enger zusammenzuschließen. Also könnte es sein, dass am Ende rund um Amerika vielleicht eine Menge Gewinner rauskommen?
Also ich sage es mal so, ein wichtiges Thema, das natürlich auch gerade in der EU diskutiert wird, sind ja die möglichen Umleitungseffekte. Eine Sorge ist ja, dass die chinesischen Exporte, die sonst in die USA gegangen wären, jetzt eben nach Europa kommen, auch nach Deutschland kommen. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man das jetzt kooperativ managt, weil es ist ja so, eine ganz wichtige Statistik ist, der bilaterale Handel zwischen den USA und China sind nur ungefähr 3% des Welthandels. US-Importe sind ungefähr 13% der weltweiten Importe. Das heißt, 87% des Welthandels findet immer noch im Rest der Welt statt. Und deswegen ist es extrem wichtig, eben im Rest der Welt jetzt dafür zu sorgen, dass der regelbasierte Handel bestehen bleibt. Ich denke, eine Sache, die gerade für Deutschland wichtig ist, wenn man sich diese Handelsumleitungseffekte anschaut, ist zu verstehen, dass das keine Einbahnstraße ist. Es ist ja nicht so, dass nur mehr Güter aus China kommen werden. Es gibt ja auch die Frage, was passiert denn jetzt mit den deutschen Autos, die nicht mehr in die USA exportiert werden können oder zumindest zu höheren Preisen. Und ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, das kooperativ zu lösen.
Aber haben Sie das Gefühl, dass das wirklich passiert und dass es nicht so ist, dass eben meinetwegen Billigspielzeug aus China jetzt wirklich den europäischen und deutschen Markt überschwemmt, wogegen man für teure Autos in China angesichts von dort ja auch Elektro-Voraussagen und Elektrozwängen und ähnlichem nicht unbedingt eine offene Tür hat?
Ja, doch, das habe ich schon das Gefühl. Also unsere Mitgliedstaaten hier in Genf in der WTO tauschen sich sicherlich zu dem Thema aus. Unsere Generaldirektorin ist auch im Kontakt selbstverständlich mit Ministern in verschiedenen Ländern, sodass ich schon denke, dass da versucht wird, eine kooperative Lösung zu finden. Aber es wird nicht einfach. Also es ist natürlich eine sehr schwierige Situation für den Welthandel.
Schwierige Situation für den Welthandel, sagen Sie. Und eigentlich gerade Ihre Organisation, die WTO, im Moment 166 Mitgliedsländer, wenn ich das richtig gelesen habe, basiert ja schon darauf, dass man Leitplanken hat, erstmal sichere Leitplanken, zwischen denen dann bildlich gesprochen dieser freie Handel dann wirklich auch fahren kann. Aber ist sowas angesichts von einer solchen Großmacht wie den USA, die sowas locker und ohne Probleme missachten, ist da nicht irgendwann die WTO selbst obsolet?
Also ich will die Probleme, die jetzt durch die aktuelle Krise entstehen, gar nicht kleinreden, möchte aber doch nochmal darauf hinweisen, dass eben der Rest der Welt groß ist und dass da auch der regelbasierte Handel nach wie vor Bestand hat. Anfang Januar hatten wir ausgerechnet, dass ungefähr 81% des Welthandels nach wie vor unter den meistbegünstigten Zöllen der WTO abgewickelt wird. Das ist jetzt auf 74% gefallen ungefähr. Aber 74% ist immer noch der Großteil des internationalen Handels, sodass ich sagen muss, die WTO ist nach wie vor der Grundpfeiler des internationalen Handels. Und das, denke ich, ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn man irgendwie meint, das ist sowieso alles schon kaputt, das bringt sowieso alles nichts mehr, dann ist man eben auch versucht, das dann nicht entsprechend zu schützen. Und ich denke, das wäre ein großer Fehler, gerade auch für export- oder handelsorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland.
Das sagt der Chefökonom der WTO, Ralf Osser. Wir haben ihn in Genf erreicht.
RBB 24 Inforadio Kultur.
7:08. Eine Familie führt ein ganz normales Leben, bis die Tochter plötzlich telepathische Fähigkeiten entwickelt. Tja, und alle Fehltritte der Eltern mitbekommt. Das etwas andere Familiendrama, was Marielle Weiß, hat auf der diesjährigen Berlinale seine Weltpremiere gefeiert. Heute nun kommt der Film in die Kinos und noch andere mehr. Unser Filmexperte Alexander Soyer stellt sie vor.
Was, wenn die eigene Teenager-Tochter auf einmal alles mitbekommt, was man auf der Arbeit, zu Hause, im Schlafzimmer oder sonst wo treibt? Was Marielle Weiß mit Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern und Leni Geiseler als Tochter mit neu erwachten, übersinnlichen und auch ein bisschen unheimlichen Fähigkeiten spielt mit genau dieser Idee und stellt damit eine Familie und vor allem das Selbstbild der beiden Elternteile auf die Probe, die nun eben auf einmal unter dauernder Beobachtung stehen.
Heute habe ich mal so richtig, immer so richtig gesagt, bis hier und nicht weiter.
Ich bin doch gar nicht. Marielle, wir müssen das Ganze wieder abstellen.
Damit du in Ruhe Papa betrügen kannst.
Ich habe mit Max nur geflirtet, mehr nicht. Das machen Erwachsene manchmal.
Sag es Papa.
Warum Marielle auf einmal so ziemlich alles mitbekommt, was ihre Eltern so tun und lassen, das wird nicht wirklich erklärt und ist letztlich auch egal. Wichtiger ist Regisseur Frederik Hamalek, wie die drei damit umgehen, wie Marielle ihre neue Macht auch ein bisschen ausnutzt und vor allem, wie Mutter und Vater versuchen, sich besser zu machen, als sie sind, sich gegenseitig ausspielen und sich unbeholfen irgendwie dabei auch neu entdecken. Nicht komplett durchdacht, aber als bitterkomische Scheidungsfantasie und absurde Versuchsanordnung durchaus amüsant, was Marielle Weiß. Irgendwann kommen zwar Vampire, aber davon sollte man sich im Fall von Ryan Cooglers Blood and Sinners Ausflug ins Mississippi-Delta der frühen 1930er Jahre nicht abschrecken lassen, außer man hat wirklich Probleme, Blut zu sehen. Zwei im Ersten Weltkrieg und in der Chicagoer Gangsterwelt abgehärtete Cousins, beide gespielt von Creed und Black Panther-Star Michael B. Jordan, kehren zurück in ihre alte Heimat in Mississippi, um dort in einer alten Mühle eine Blueskneipe für Schwarze zu eröffnen. Doch dann wird die grandiose Eröffnung irgendwann zur Todesfalle, als drei Vampire vor der Tür stehen und die Party sprengen.
Wenn du weiter mit dem Teufel tanzt, folgt er dir irgendwann nach Hause.
Was selbstverständlich ein bisschen auch wie Tarantinos From Dusk Till Dawn Vampirnacht wirkt, ist aber viel mehr als ein grandioser Trash-Horrorfilm. Es ist eine vibrierende Blues-Hommage, ein Fest afroamerikanischer Tradition und nebenbei auch noch eine fantastische und wichtige Abrechnung mit dem Ku Klux Klan. Ein mitreißendes, rauschhaftes und cooles Kinoerlebnis. Blood and Sinners. Auf der Berlinale in diesem Jahr wurde mit dem norwegischen Film Träume der dritte Film der losen Oslo-Stories-Trilogie mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Die drei Filme von Dag Johan Haugerud, die sich um zwischenmenschliche Nähe und auch um Oslo drehen, kommen nun alle in kurzer Folge in die Kinos. Angefangen mit Liebe, in dem mit einem schwulen Krankenpfleger und einer Ärztin über Liebe, Sex und Beziehungsmodelle nachgedacht wird.
Ich kann es immer noch nicht fassen, Marianne. Du gehst direkt vom Knutschen mit dem Geologen zum Sex mit dem Schreiner über.
Während die Ärztin Marianne hier also auf den ersten Blick von ihrem Kollegen mehr Abenteuerlust gelernt hat, findet der Krankenpfleger eine tiefe Verbindung zu einer flüchtigen Bekanntschaft, der er kurz darauf als Krebspatient auf der Urologie wieder begegnet. Am Anfang wird hier vielleicht noch etwas zu viel geredet, aber im Laufe der sommerlichen Begegnungen, Dates, Ferienaufenthalte und Gespräche plus geologischer bis geschichtlicher Oslo-Erkundung wird der Film immer sinnlicher, stimmungsvoller und schöner. Oslo Stories, Liebe.
Na, einige Tipps von Alexander Soyer, weswegen Sie jetzt ins Kino gehen können und sollten.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die rbb-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik. Einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden, dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.
Werbung.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der Sonne.
Schatz, natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Oh. Morgen kommt doch unsere neue Makilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Makilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf makilux.com. Makilux, die Beste unter der Sonne für den schönsten Schatten der Welt.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/nachhaltigkeit.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seitenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin. 14 Grad haben wir in Cottbus, genau wie in Potsdam. Ein bisschen drunter, 12 noch in Perleberg, aber gerade im Stadtgebiet von Berlin eher drüber. 15, 16 Grad bis 30 im Süden könnten es heute noch werden. Dazu ganz, ganz viel Sonne, Regen nicht in Sicht. Der kommt dann morgen zumindest mit ein paar Tropfen dazu.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Eine Gefahrenmeldung: Vorsicht auf der B189 Wittstock-Dosse Richtung Wittenberge. Zwischen Am Karpfenteich und Groß-Pankow liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Weitere Tiere sind dort auch unterwegs auf der B189. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck-Spreeau gibt es Behinderungen nach einem Unfall. A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Briesen und Fürstenwalde Ost ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt Richtung Berlin. Und B101 Bad Liebenwerde Richtung Trebin. Zwischen Langen-Naundorf und Wiederau hat es einen Wildunfall gegeben. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
7 Uhr wird es. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schnell hat die Präsidentin der Humboldt-Uni gestern entschieden, die Besetzung eines Hörsaals geht so nicht. Bitte Polizei räumen. Julia von Blumenthal ist hier gleich im Gespräch zu den Beweggründen und wie sie die Aktion wahrgenommen hat nach den Nachrichten. Und die beginnt Werner Schoninger ebenfalls mit dieser Besetzung.
Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord eingedrungen. Die HU-Leitung hatte die Polizei um die Räumung gebeten. Yasser Speck, RBB 24.
Die Polizei hat um kurz nach 20 Uhr alle Besetzerinnen und Besetzer herausgeholt. Von allen Aktivisten wurde die Identität festgestellt und ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. In Einzelfällen auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Hörsaal sei verwüstet, so heißt es von der Polizei, es gebe Schmierereien und Sachbeschädigungen im Innern. Ein Demonstrant wurde bei der Räumung verletzt, die Polizei war mit rund 300 Einsatzkräften präsent, von ihnen wurde niemand verletzt.
Der Brandenburger Finanzminister und BSW-Landeschef Krumbach gibt sein Parteiamt ab. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin solle voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst bei einem Parteitag gewählt werden, sagte Krumbach am Abend. Er begründete seinen Schritt mit der Doppelbelastung. Als Finanzminister und Vizeministerpräsident könne er sich nicht in dem Maße um die Partei kümmern, wie es notwendig sei. Krumbach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des BSW in Brandenburg. Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Fischer, sagte, er habe Respekt vor Krumbachs Entscheidung. Die Koalition mit dem BSW sei weiter stabil. Die Berliner CDU-Mitglieder können noch bis heute Nachmittag Stellung zum Koalitionsvertrag mit der SPD auf Bundesebene nehmen. Die Mitgliederbefragung läuft seit einer Woche. Dabei wird die Meinung zu 12 Punkten abgefragt. Zum Beispiel geht es um die Lockerung der Schuldenbremse, die Änderungen beim Bürgergeld und die Verschärfung der Migrationspolitik. Die Berliner CDU ist der einzige Landesverband, der seine Mitglieder befragt. Das sei kein Affront gegenüber der Bundespartei, sagte die CDU-Bildungssenatorin Günther Wünsch im rbb24-Inforadio. Im Berliner Landesverband sei es üblich, bei wichtigen Themen die Mitglieder zu befragen. Laut Günther Wünsch gibt es in der Berliner CDU eine breite Unterstützung für den Koalitionsvertrag. Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt die US-Regierung in Washington. Grund sind die von Präsident Trump eingeführten Sonderzölle auf alle Importe in die USA. Der Präsident habe damit seine Kompetenzen überschritten, hieß es. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich